Arme Amy, sagte sie, arme, arme Amy. Sie hatte sich so sehr auf das Schwimmen hier gefreut. Und sie war auch eine gute Schwimmerin. Ich kann es einfach nicht verstehen. Was mag es nur gewesen sein, Herr Doktor? Vielleicht ein Krampf. Wollen Sie mir bitte den Vorgang genau beschreiben? Wir waren beide eine Zeit lang geschwommen, 20 Minuten möchte ich sagen. Dann wollte ich das Wasser verlassen, aber Amy erklärte, sie würde noch einmal hinausschwimmen, was sie auch tat. Plötzlich hörte ich sie rufen und ich merkte sehr bald, dass es ein Hilferuf war. Ich schwamm ihr nach, so schnell ich konnte. Sie war noch über Wasser, als ich sie erreichte, aber sie klammerte sich aufgeregt und sehr fest an mich, so dass wir beide untergingen. Wenn der Mann mit seinem Boot nicht gekommen wäre, hätte auch ich mein Leben eingebüßt.
»Das ist schon oft genug vorgekommen«, bestätigte ich. »Jemand vor dem Ertrinken zu retten, ist nicht so einfach.«
»Es ist entsetzlich«, fuhr Miss Barton fort. »Wir sind nämlich erst gestern hier angekommen und waren so begeistert von dem Sonnenschein und unseren Ferien. Und nun muss diese schreckliche Tragödie passieren.« Ich bat sie dann um Einzelheiten über die Tote und erklärte ihr, dass ich ihr in jeder Weise zur Seite stehen würde, dass aber die spanischen Behörden genaue Auskunft verlangten. Und sie erzählte mir bereitwillig alles, was ich wissen musste.
Die Tote, Miss Amy Durant, war ihre Gesellschafterin und hatte vor etwa 5 Monaten ihren Posten bei ihr angetreten. Sie waren recht gut miteinander ausgekommen, aber Miss Durant hatte sehr wenig über ihre Angehörigen gesprochen. Sie war sehr früh verwaist und wuchs dann bei einem Onkel auf. Mit 21 Jahren verdiente sie sich schon ihren eigenen Lebensunterhalt.
»Und nun war sie tot«, fügte der Doktor hinzu. Nach einer kleinen Pause wiederholte er noch einmal, und es klang, als sei er am Ende seiner Erzählung angelangt, »und nun war sie tot.«
»Ich verstehe nicht ganz«, meldete sich Jane Hellier. »Ist das alles?« »Ich meine, es ist ja wohl sehr tragisch, aber nicht gerade sehr mysteriös.«
»Ich glaube, die Geschichte ist noch nicht zu Ende«, meinte Sir Henry.
»Nein«, antwortete Dr. Lloyd, »die Geschichte ist leider noch nicht zu Ende.« Schon damals kam etwas Merkwürdiges zutage. Ich hatte natürlich auch bei den Fischern und den übrigen Augenzeugen Erkundigungen über den Vorgang eingezogen. Und eine Frau hatte etwas Seltsames zu berichten. Damals gab ich nicht viel darauf, aber später erinnerte ich mich wieder daran. Sie behauptete nämlich steif und fest, Miss Durant sei nicht am Ertrinken gewesen, als sie Miss Barton etwas zurief. Miss Barton sei hinausgeschwommen und habe Miss Durants Kopf vorsätzlich unter Wasser gehalten. Wie ich schon sagte, gab ich nicht viel darauf. Die Geschichte klang so fantastisch und oft bekommt man am Ufer einen ganz anderen Eindruck von diesen Dingen. Vielleicht wollte Miss Barton bewirken, dass ihre Freundin das Bewusstsein verlor, weil sie erkannte, dass durch die wilden Anklammerungsversuche sie alle beide ertrinken würden. Die Spanierin dagegen stellte es so dar, als habe Miss Barton versucht, ihre Gesellschafterin zu ertränken. Ich wiederhole nochmals, ich schenkte dieser Geschichte damals wenig Beachtung. Unsere große Schwierigkeit bestand darin, etwas über diese Amy Durant ausfindig zu machen. Es schienen gar keine Verwandten zu existieren. Miss Barton und ich durchsuchten ihre Sachen. Wir fanden eine Adresse, an die wir sofort schrieben. Aber es stellte sich heraus, dass es sich nur um ein Zimmer handelte, das Miss Durant gemietet hatte, um ihre Sachen unterzustellen. Die Wirtin wusste nichts und hatte sie nur beim Vermieten des Zimmers gesehen. Miss Durant hatte damals die Bemerkung gemacht, dass sie gern einen Platz habe, den sie ihr eigen nennen und zu dem sie jederzeit zurückkehren könne. Es waren, schrieb die Wirtin, ein paar schöne alte Möbelstücke in dem Zimmer, ferner einige Bände mit Zeichnungen und ein Koffer mit im Ausland erstandenen Stoffresten, aber keine persönlichen Dinge. Der Wirtin gegenüber hatte sie erwähnt, dass ihre Eltern in Indien gestorben seien, als sie noch ein Kind war, und dass sie bei einem Onkel, einem Geistlichen, aufgewachsen sei. Sie hatte jedoch nicht gesagt, ob es ein Bruder ihres Vaters oder ihrer Mutter gewesen sei, also konnte man mit dem Namen nicht viel anfangen. Es war eigentlich nicht mysteriös, eher unbefriedigend. Es muss viele einsame, stolze und zurückhaltende Frauen geben, die sich in derselben Lage befinden. Unter ihren Habseligkeiten in Las Palmas entdeckten wir ein paar Fotografien, ziemlich alt und verblichen, und da sie außerdem für die Rahmen zurechtgeschnitten waren, stand der Name des Fotografen nicht mehr darauf. Sie hatte Miss Barton 2 Referenzen gebracht.
Eine hatte Miss Barton vergessen und auf die andere besann sie sich nach langem Nachdenken. Aber es stellte sich heraus, dass es sich um eine Dame handelte, die gerade nach Australien gereist war. Man schrieb an sie und es dauerte natürlich eine ganze Weile, bis die Antwort kam. Und als sie schließlich eintraf, konnte man nicht viel damit anfangen. Die Dame schrieb, dass Miss Durant ihre Gesellschafterin und sehr tüchtig und charmant gewesen sei, dass sie aber nichts Näheres über ihre Privatangelegenheiten oder Verwandten wisse. Es lag nichts Ungewöhnliches darin. Aber beides zusammen, einmal, dass niemand etwas über Amy Durant wusste, und zum anderen der merkwürdige Bericht der Spanierin, erweckte eine gewisse Neugierde und Unruhe in mir. Ja, und ich möchte noch ein drittes hinzufügen. Als ich mich zuerst über Miss Durant beugte und Miss Barton auf die Hütte zuging, blickte sie sich um, und zwar mit einem Ausdruck auf ihrem Gesicht, den ich als äußerst bestürzt bezeichnen möchte. Eine angstvolle Ungewissheit, die sich mir deutlich eingeprägt hat. Damals sah ich nichts Ungewöhnliches darin. Ich schrieb es ihrer großen Sorge um ihre Freundin zu. Später aber wurde mir klar, dass die beiden sich gar nicht so freundschaftlich zugetan waren. Miss Barton mochte Amy Durant gern und war betroffen über ihren Tod, aber sie empfand keinen tiefen Kummer. Warum dann aber diese auffallende Besorgnis? Diese Frage tauchte immer wieder in mir auf. In dem Blick hatte ich mich nämlich nicht geirrt. Und fast gegen meinen Willen begann sich allmählich eine Antwort in meinem Gehirn zu formen. Wenn nun die Geschichte der Spanierin richtig wäre, wenn Mary Barton versucht hätte, Amy Durant vorsätzlich und kaltblütig zu ertrinken. Es gelingt ihr, sie unter Wasser zu halten, während sie vorgibt, sie zu retten. Sie werden von dem Boot an Land geholt. Sie befinden sich an einer einsamen, weltabgelegenen Küste. Und dann erscheine ich. Etwas, womit sie ganz und gar nicht gerechnet hatte. Ein Arzt und noch dazu ein englischer Arzt. Sie weiß ganz genau, dass Menschen, die bedeutend länger unter Wasser gewesen sind als Amy Durant, durch künstliche Atmung wieder belebt worden sind. Aber sie muss ihre Rolle spielen, muss fortgehen und mich mit ihrem Opfer alleine lassen. Und als sie einen letzten Blick zurückwirft, zeigt sich eine schreckliche Angst in ihren Zügen. Wird Amy Durant ins Leben zurückkehren und erzählen, was sie weiß? Oh, rief Jane Hellier. Jetzt bin ich aber gespannt. Aus dieser Perspektive heraus nahm die ganze Geschichte einen unheimlichen Charakter an und die Persönlichkeit der Amy Durant wurde immer geheimnisvoller. Wer war Amy Durant? Warum sollte sie, eine unbedeutende bezahlte Gesellschafterin, von ihrer Arbeitgeberin ermordet worden sein? Was für eine Geschichte lag der verhängnisvollen Badeexkursion zugrunde? Sie hatte erst vor wenigen Monaten ihren Posten angetreten. Mary Barton hatte sie mit ins Ausland genommen und gleich am ersten Tag nach ihrer Ankunft war die Tragödie passiert. Und sie waren beide nette, durchschnittliche, gebildete Engländerinnen. Es war zu fantastisch. Und das habe ich mir dann auch gesagt. Ich hatte meiner Fantasie die Zügel schießen lassen.
»Sie haben also nichts weiter unternommen?« fragte Miss Hellier.
»Meine liebe junge Dame, was konnte ich denn tun? Man hatte keinen Beweis.« Die meisten Augenzeugen gaben denselben Bericht wie Miss Barton. Ich hatte meinen eigenen Verdacht auf einem flüchtigen Gesichtsausdruck aufgebaut, den ich mir auch sehr gut eingebildet haben mochte. Nur eins blieb mir übrig, und das tat ich auch. Ich stellte die ausgedehntesten Nachforschungen nach Amy Durants Verwandten an. Als ich das nächste Mal in England war, suchte ich sogar ihre Wirtin auf, ohne jedoch mehr zu erfahren, als ich schon berichtet habe.
»Aber Sie spürten, dass da etwas nicht stimmte«, sagte Miss Marple.
Dr. Lloyd nickte. Meistens schämte ich mich dieses Gedankens. Wie konnte ich mir erlauben, diese nette, wohlerzogene Engländerin eines gemeinen, kaltblütigen Verbrechens zu verdächtigen? Ich gab mir die erdenklichste Mühe, ihr gegenüber so herzlich wie möglich zu sein während ihres kurzen Aufenthalts auf der Insel. Ich half ihr bei den spanischen Behörden und tat alles, was ein Engländer in einem fremden Lande für eine Landsmännin tun konnte. Und doch bin ich überzeugt, dass sie wusste, dass ich sie verdächtigte.
»Wie lange blieb sie denn noch auf der Insel?« erkundigte sich Miss Marple.
»Ich glaube, etwa 14 Tage. Miss Durant wurde dort begraben und es muss ungefähr 10 Tage später gewesen sein, als Miss Barton mit einem Schiff nach England zurückfuhr. Das Ganze hatte sie so aufgeregt, dass sie den Winter nicht dort verbringen mochte, wie sie geplant hatte. Das sagte sie jedenfalls.
»War es ihr anzumerken, dass sie aufgeregt war?«, fragte Miss Marple.
Der Doktor zögerte. »Nun, äußerlich konnte man ihr nichts ansehen«, sagte er vorsichtig.
»Sie wurde zum Beispiel nicht dicker«, fragte Miss Marple.
»Wissen Sie, es ist sehr merkwürdig, dass Sie das sagen. Und ich glaube sogar, Sie haben recht. Jetzt, wo ich daran zurückdenke, scheint es mir tatsächlich so, als habe sie zugenommen.«
»Wie grässlich«, meinte Jane Hellier schaudernd. Es klingt ja beinahe so, als ob sie sich vom Blut ihres Opfers nährte.«
»Und doch mag ich ihr auf andere Weise Unrecht zufügen«, fuhr Dr. Lloyd fort. »Bevor sie abreiste, sagte sie tatsächlich etwas, das auf etwas ganz anderes schließen ließ. Bei manchen Menschen arbeitet das Gewissen, glaube ich, sehr langsam. Sie brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich der Ungeheuerlichkeit einer begangenen Tat bewusst werden. Es war am Abend vor ihrer Abreise von den Kanarischen Inseln. Sie hatte um meinen Besuch gebeten und sich bei mir für all meine Hilfe herzlich bedankt. Ich wehrte natürlich ab und stellte alles als ganz selbstverständlich hin. Nach einer kurzen Pause stellte sie mir plötzlich eine Frage. »Glauben Sie, dass man je dazu berechtigt ist, selbst Gerechtigkeit zu üben?« Ich erwiderte, dass das eine ziemlich schwierige Frage sei, die ich aber im Großen und Ganzen verneinen müsse. Dazu sei das Gesetz da, und diesem Gesetz müssten wir uns fügen.
»Selbst wenn das Gesetz machtlos ist?«
»Das verstehe ich nicht ganz.«
»Es ist sehr schwierig zu erklären, aber man könnte einen sehr guten und triftigen Grund haben für eine Tat, die unbedingt als verkehrt, ja sogar als ein Verbrechen angesehen wird.«
Ich erwiderte ganz trocken, dass wahrscheinlich eine ganze Reihe von Verbrechern dieser Ansicht gewesen seien, und sie wich vor mir zurück.
»Das ist aber schrecklich«, murmelte sie, »schrecklich.